Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 40 Milliarden Euro, so groß könnte das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen in den nächsten 4 Jahren werden. Das schätzt Gesundheitsministerin Wagen. Sie will deshalb möglichst viele Sparvorschläge einer Expertenkommission umsetzen und so die Milliardenlücke um die Hälfte reduzieren. Alle sollen dabei ihren Beitrag leisten. Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und eben auch die Versicherten. Ziel ist es, weiter steigende Beiträge zu verhindern.
Rund 20 Milliarden Euro will Gesundheitsministerin Wagen einsparen. Unter anderem soll die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern eingeschränkt werden. Kostenlos versichert wäre dann nur noch eine bestimmte Gruppe.
Kinder, Eltern von Kindern unter 7 Jahren, Eltern von Kindern mit Behinderung, die außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, pflegende Angehörige und Personen oberhalb der Regelaltersgrenze.
Also auch Mitversicherte im Rentenalter wären dann weiter beitragsfrei. Für Patienten sind spürbare Einschnitte geplant. Sie sollen höhere Zuzahlungen für Medikamente leisten, zum Beispiel mindestens 7,50 Euro statt bislang 5 Euro. Das Krankengeld soll gekürzt werden und Kassen sollen kein Geld mehr für Homöopathie ausgeben, denn, so Wagen, alle Ausgaben müssten eine nachweisliche Wirkung haben. Die Opposition kritisiert heute, dass damit Patienten die Hauptlast der Reform tragen würden. Auch Pharmaunternehmen lehnen die Pläne ab. Sie sollen günstigere Preise für Medikamente hinnehmen. Ebenso sind Kürzungen für Ärzte geplant. Die Krankenkassen loben das Sparpaket.
Wir halten das für ein sehr ausgewogenes Gesamtpaket. Und wenn die Reformen dann auch alle umgesetzt werden, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin eine gute Versorgung bei stabilen Krankenkassenbeiträgen auch in den kommenden Jahren gewährleisten können.
Ende April will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf beschließen. Noch vor der Sommerpause soll das Paket durch den Bundestag gehen.
Doch vor allem die Kürzungen bei der Mitversicherung von Ehepartnern werden in der Koalition skeptisch gesehen. Mit Blick aufs gesamte Paket hat die SPD die Sorge, dass die Versicherten zu stark belastet werden. Am Ende des parlamentarischen Prozesses könnte also eine geringere Einsparsumme stehen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj war seit Kriegsbeginn schon mehrmals zu Gesprächen in Berlin. Sein heutiger Besuch aber hatte ganz besonderes Gewicht. Mehrere Minister begleiteten Selenskyj zu Regierungskonsultationen mit Kanzler Merz und dem Kabinett. Solche Treffen gibt es nur mit besonders engen Partnern. Das letzte mit einer ukrainischen Delegation liegt mehr als 20 Jahre zurück. Heute verabredeten beide Seiten eine strategische Partnerschaft und eine enge Zusammenarbeit bei der Verteidigung, vor allem aber bei der Drohnenabwehr.
Scharfschützen auf den Dächern, hohe Sicherheitsstufe in Berlin für den Präsidenten der Ukraine. Selenskyj braucht Merz weiter an seiner Seite. Der Beistand der USA wackelt. Selenskyj sucht anhaltende deutsche Solidarität und bekommt sie. Der Kanzler betont, die Verbundenheit sei tiefer denn je.
Insofern ist es folgerichtig, dass wir heute unsere bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft heben. Denn wir wollen, und zwar noch mehr als in der Vergangenheit, voneinander lernen und in unsere gemeinsame Zukunft investieren.
Kiew und Berlin vereinbaren Großaufträge für die gemeinsame Drohnenproduktion in Deutschland. Mit Quadcoptern ist auch die deutsche Firma Quantum Systems mit im Geschäft. Bei Drohnen profitiert Deutschland vom Know-how der Ukraine. Dennoch, die Ukraine bleibt auf Militärhilfe angewiesen. An erster Stelle steht die Unterstützung bei der Verteidigung der Ukraine, sagt Selenskyj. Deutschland sei Partner Nummer eins. Es geht um mehr als Rüstung. Viele Minister sind diesmal mit am Tisch. Themen sind auch Wiederaufbau, Aufträge für deutsche Firmen und Rohstoffe wie seltene Erden. Die Regierungskonsultationen zeigen, aus militärischer Schützenhilfe soll umfassende Kooperation werden, auch als Signal an Moskau.
Wir werden in unserer Bemühen, die Ukraine zu verteidigen, nicht nachlassen. Und Russland sollte diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Russland hat keine Chance, ihn zu gewinnen.
Das Treffen im großen Rahmen soll deutlich machen, dass Deutschland eng an der Seite der Ukrainer steht.
Die Ukraine braucht weiter deutsche Hilfe, doch immer klarer wird, was Kiew bieten kann. Mit Innovationen in der Rüstung oder als Wirtschaftspartner. Die Ukraine wandelt sich vom Bittsteller zum strategischen Partner, lautet die Botschaft, die diesen Besuch besonders macht.
Demonstrativer Schulterschluss also in Berlin und eine enge Zusammenarbeit bei der Verteidigung. Wegen des Ukraine-Krieges rüstet Deutschland massiv auf. Entsprechend viele Aufträge bekommen die Rüstungskonzerne. In Zeiten flauer Konjunktur setzen aber auch immer mehr Firmen aus anderen Branchen auf das Geschäft mit Militärtechnologie. So gründete das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen in Brandenburg an der Havel ein Joint Venture zur Produktion von Drohnenabwehrsystemen.
Hier dreht sich alles um Präzision. Bei Heidelberger Druckmaschinen auf den 2000stel Millimeter genau müssen sie arbeiten. Seit 34 Jahren ist das Unternehmen auch am Standort Brandenburg an der Havel mit 400 Mitarbeitern. Jetzt geht man hier neue Wege und baut Drohnen.
Wir sind im Kerngeschäft erfolgreich unterwegs als Weltmarktführer. Also wir sind da, haben eine sehr, sehr starke Position. Aber wir wollen natürlich auch neue Märkte erschließen mit unseren Kompetenzen und Fähigkeiten.
Konkret geht es um Drohnenabwehrsysteme, die zum Beispiel an Flughäfen fremde Drohnen abfangen sollen. Der Einstieg erfolgt mit amerikanischen und israelischen Partnern. Heidelberg ist nicht der einzige Betrieb, der sich in Richtung Rüstungsproduktion umorientiert. Nach einer Befragung des DIHK sieht jedes dritte Unternehmen für sich Chancen in der Rüstung.
Wir haben alleine schon über den Bundeshaushalt doch erhebliche Mittel, die in diesen Zweig fließen. Wir haben europäische Mittel, die in diesen Bereich fließen. Das heißt, es ist tatsächlich attraktiv, in diesen Märkten aktiv zu sein, aber spiegelt sicherlich auch wieder, gerade in einzelnen Branchen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, dass dort die Geschäfte weniger gut laufen.
Heidelberg sieht für sich den Vorteil, dass sie schnell viel produzieren können, weil sie die Technik dafür haben und die Präzision.
43 Jahre lang haben Israel und der Libanon keine direkten Verhandlungen mehr geführt. Doch nun, nach 6 Wochen Krieg im Iran, kamen Vertreter der beiden Staaten erstmals wieder zusammen. Vermittelt durch US-Außenminister Rubio trafen sich der israelische und der libanesische Botschafter in Washington zu Vorgesprächen für weitere Beratungen. Die libanesische Regierung möchte einen Waffenstillstand. Israels Regierung fordert zunächst eine Entwaffnung der radikal-islamischen Hisbollah. Wie geht's weiter? In der Straße von Hormuz. Frankreich und Großbritannien haben für Freitag zu einer Konferenz geladen, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen soll. Es geht um einen möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Meerenge, allerdings erst nach Ende des Irankrieges. Aber genau das ist aktuell nicht absehbar. Momentan blockiert die US-Armee die Straße von Hormuz für alle Schiffe, die iranische Häfen anlaufen. Und nachgefragt dazu bei Katharina Willinger in Istanbul. Was wissen Sie denn darüber, was da gerade in der Straße von Hormuz passiert?
Ja, es ist weiterhin sehr unübersichtlich und es ist auch kompliziert. Auf der einen Seite weiterhin die iranische Revolutionsgarde, die keine Schiffe durchlässt, wenn es nicht die eigenen sind oder irgendwie in Verbindung mit dem Iran stehen. Und seit gestern Nachmittag jetzt eben auf der anderen Seite, an der Ostflanke sozusagen, das US-Militär laut eigenen Angaben mit mehr als 10.000 Streitkräften, mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe sollen im Einsatz sein. Und genau die Schiffe, die der Iran durchlässt, die werden jetzt von den Amerikanern sozusagen an der Weiterfahrt gehindert. Auf wenige Ausnahmen, das zeigen Schiffstracking-Dienste, soll da jetzt quasi nichts mehr gehen. Es ist also ein Stillstand. Der große Unterschied zu den vergangenen Wochen ist, dass dieser Stillstand jetzt eben auch für iranische Schiffe gilt, für iranisches Öl und auch für die iranische Schattenflotte.
Wie könnte es in diesem Konflikt denn jetzt weitergehen? Noch sind ja neue Verhandlungen in Pakistans Hauptstadt Islamabad nicht komplett abgesagt.
Naja, es gibt Medienberichte, manche stützen sich auch auf Aussagen von Donald Trump, dass es weitergehen könnte, vielleicht auch schon diese Woche. Es gibt viele Vermittler im Hintergrund, eben Pakistan, aber auch hier die Türkei, die vermittelt damit, Ägypten, auch Frankreich hat sich zu Wort gemeldet. Also dass es tatsächlich schon weiterlaufen könnte. Aber vieles ist eben immer noch unklar und der große Knackpunkt, wir haben das in den letzten Tagen auch immer wieder gehört und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so sein, ist das umstrittene iranische Atomprogramm.
Katharina Willinger, danke schön dafür nach Istanbul. Schon die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Straße von Hormuz zu blockieren, hatte die Ölpreise gestern wieder deutlich steigen lassen, mit direktem Effekt auch auf die Spritpreise an den Zapfsäulen. Wer elektrisch fährt, der ist davon nicht so unmittelbar betroffen. Und das kann sich auszahlen für Privatpersonen, aber auch für Firmen, die ihren Fuhrpark umgestellt haben, wie ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz zeigt.
Während viele Betriebe unter den hohen Spritpreisen leiden, bleibt Geschäftsführer Markus Mann gelassen. Die Westerwälder Holzwerke haben vor 4 Jahren begonnen, ihren Fuhrpark auf Elektroantrieb umzurüsten. 8 von 12 Lkw fahren inzwischen elektrisch. Damals ein wirtschaftliches Risiko, heute zahlt es sich aus.
Wenn man jetzt hier so ein Auto sich hier nimmt, der würde normalerweise 45 Liter Diesel auf 100 Kilometer brauchen. Der braucht jetzt umgerechnet 15 Liter Diesel, weil einfach Elektromobilität ist effizienter.
Und damit zurzeit auch günstiger. Rund 70 Euro pro 100 Kilometer werden aktuell gespart. Auch beim Thema Reichweite würden die modernen E-Lkw immer besser, so der Firmenchef.
Wir haben hier im Umkreis 150 Kilometer, haben wir uns so als Kundensegment eingestellt, dass wir dorthin fahren. Aber die Touren heute fahren auch eher schon mal so 250 Kilometer eine Richtung. Das heißt 500 Kilometer hin und zurück klappt man mit seinem Sattel, wie jetzt hinter uns steht, der Schnittholz fährt.
Die Firma hat auch in eigene Stromspeicher investiert. Photovoltaik und Windkraft erzeugen die Energie für die elektrisch betriebenen Lkw. Bei den Westerwälder Holzwerken ist man also weitgehend unabhängig von den stark gestiegenen Spritpreisen.
Tausende Menschen aus der ganzen Welt sind heute in Polen gemeinsam den Weg vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zum früheren Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau gegangen. Mit dem Marsch der Lebenden haben sie der Millionen Opfer des Holocausts gedacht. Zugleich wollen sie ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus und Hass in der Gegenwart. Angeführt wurde der Marsch von Menschen, die die NS-Verbrechen überlebt haben.
Tova Friedmann ist 5 Jahre alt, als sie und ihre Mutter nach Auschwitz deportiert werden. Dort wird sie von ihrer Mutter getrennt und überlebt die Gaskammer vermutlich nur wegen eines technischen Defekts. Nach mehr als einem Jahr gelingt es der Mutter, Tova im Lager zu finden. Sie sagte, willst du dich mit mir verstecken? Entweder wir leben oder wir sterben, aber wir werden zusammenleben oder sterben. Also holte sie mich aus dem Kinderlager. Es herrschte bereits Chaos. Sie brachte mich in eine Art Unterschlupf eines Krankenhauses. Sie fand eine Leiche. Sie versteckte mich unter der Leiche. Und sie sagte, bleib hier liegen, beweg dich nicht. Und ich lag dort, bis wir befreit wurden. Für Tova Friedmann ist es das erste Mal, dass sie am Marsch der Lebenden teilnimmt, gemeinsam mit ihrer Tochter. Und tausenden anderen Menschen, vor allem Jüdinnen und Juden, gekommen aus allen Teilen der Welt. Sie gehen den rund 3 Kilometer langen Weg vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz zum früheren Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auch viele junge Menschen sind gekommen. Mit den Überlebenden persönlich reden zu können, macht alles viel realer. Mit dem Marsch wollen sie nicht nur an den Holocaust erinnern, sondern auch vor dem wachsenden Antisemitismus warnen.
Und dann haben wir noch das für Sie, einen Picasso zum Schnäppchenpreis. Eigentlich hat das Gemälde Kopf einer Frau einen geschätzten Wert von 850.000 Euro. Doch statt es zu versteigern, hat das Auktionshaus Christie's dafür 120.000 Lose verkauft für je 100 Euro. Und gewonnen hat es ein Mann aus Paris. Der Erlös der Aktion soll der Alzheimer-Forschung zugutekommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. April.
In feuchter Luft halten sich im Süden noch dichtere Wolken, aber sonst sorgt Hochdruckeinfluss verbreitet für Sonnenschein. Im Südosten kann es heute Nacht stellenweise noch etwas regnen, sonst ist es verbreitet klar. Vor allem im Norden und Osten bildet sich regional Nebel. Am Tag oft sonnig oder nur locker, im Süden und Südosten auch dichter bewölkt. Aber auch dort bleibt es weitgehend trocken. Am Nachmittag gibt's auch in Küstennähe sowie im Westen teilweise dichtere Wolken. In Südostbayern heute Nacht nahe 10 Grad, im Norden mancherorts leichter Frost. An der Ostsee morgen um 10, im Westen dagegen um 20 Grad. Donnerstag gibt's einen meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Ähnliches Wetter auch Freitag und es wird noch wärmer. Aber Samstag wird es im Westen und Nordwesten wieder wechselhafter mit Schauern und einzelnen Gewittern.
Um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer in den Tagesthemen, wie ein Berater der Bundesregierung die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reform des Gesundheitssystems bewertet. Und wir schauen auf eine traditionelle, schonende Methode, Holzstämme aus Wäldern zu holen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.